Hört das Evangelium, das auch der Predigt zugrunde liegt, bei Lukas im 9. Kapitel. Als Jesus und seine Jünger auf dem Wege nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, habt ihr aufmerksam auf den Text geschaut, als wir gerade gesungen haben, das Lied vor der Predigt 256 in der ersten Strophe? Da heißt es nämlich, wir haben es lautstark gesungen: Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und schalle. Die Welt verlassen, alles verleugnen, was schön und angenehm ist, wenn das so einfach wäre. Und manchmal scheint es uns doch auch so, als ob das gerade nicht die richtige Weise wäre, Christsein in dieser Welt zu leben. Es gibt, das wissen wir alle, einen protestantischen Pietismus, der jene Tatsache des Kreuzesweges Jesu im Grunde genommen mehr oder weniger abgebildet hat auf die ganze Christenheit und wo man dann in einer gewissen Frömmigkeit meinte, man darf überhaupt keine Freude mehr an nichts haben. Richtig gut fromm evangelisch sein, das hieß für manche immer nach unten schauen, sich ducken, immer auf das Kreuz, einfach diese Welt und all das, was uns hier in Versuchung führt, ablehnen und sich ganz in aller Ernsthaftigkeit ohne Freude auf den Glauben konzentrieren. Überhaupt, liebe Schwestern und Brüder, ist die Kirchengeschichte voll von den Bemühungen von Christenmenschen, dem Weg Jesu nachzufolgen. Und schon in der alten Kirche begann etwas, was dann im Mittelalter blühte, nämlich das Mönchswesen, das Klosterleben. Ägyptische Wüstenväter waren es in der alten Kirche, die gemerkt haben, dass es schwer ist, Christus nachzufolgen in dieser Welt mit all dem, was wir sonst zu tun und zu leisten haben. Und da haben sie sich in Ägypten in der Wüste zurückgezogen und haben versucht, in aller Radikalität genau so zu leben wie Christus. Und wir wissen, dass die Geschichte des Klosterlebens bis ins Mittelalter, ins hohe Mittelalter hinein, dann auch theologisch untermauert wurde. Der Stand des klösterlichen Lebens wurde zum vollkommenen Stand erklärt gegenüber den Ständen der Laien darunter. Denn der Gedanke dahinter war, die, die im Kloster sind, die können Christus ganz und gar folgen in aller Radikalität, in Armut, Gehorsam und Keuschheit, was die anderen nicht können. Natürlich, wir wissen alle, und als Lutheraner sind wir vielleicht da auch ein wenig geimpft, welche Missstände es auch aufgrund dieser Auffassung gegeben hat. Und wir wissen, dass auch in Klöstern kein Paradies auf dieser Welt vorhanden ist, sondern Menschen miteinander leben, auch in diesen Gemeinschaften mit allen Fehlern und mit allen Makeln. Aber, und das ist die andere Seite, die wir nicht vergessen sollten, immer wieder ist die Kirche in ihrer 2000-jährigen Geschichte erneuert worden von Bewegungen und Ausbewegungen, die aus dem Kloster herauskamen. Lange vor der lutherischen Reformation im 16. Jahrhundert, die ja eben auch aus dem Kloster kam. Luther war Augustiner-Eremit. Lange vor der Reformation waren es Franz von Assisi, der Gründer des Franziskanerordens, oder Bernhard von Clairvaux, die Reformer und Rufer in der Kirche waren, die die Kirche zurückgerufen haben zum Evangelium, zur Armut und zur Barmherzigkeit. Was wir im heutigen Evangelium bei Lukas von Jesus selbst über die Nachfolge hören, bestärkt den Gedanken, dass es eines ganz besonderen Lebensstils bedarf, um die Nachfolge Christi zu leben. Das liegt vor allem schon an der Tatsache, dass sich der christliche Glaube in unserem Kulturkreis in den vergangenen Jahrhunderten allzu sehr an die Gesellschaft und ihre Vorstellungen und Maßstäbe angepasst hatte. Lang genug galt, heute nicht mehr natürlich, aber lang genug galt in unserer Gesellschaft, wer hier etwas gilt, der gilt auch in der Kirche etwas. Wenn man eine gewisse Position in einer politischen Gemeinde hatte, wurde man auch in den Kirchenvorstand gewählt. Das gehörte zum guten Ton. Das hat sich in den letzten Jahren, das wissen wir, vehement geändert. Und in den Ländern des ehemaligen Ostblocks hat sich das schon lange geändert, vor 100 Jahren seit der Oktoberrevolution. Gesellschaftlicher Aufstieg ist heute nicht mehr an die Kirche gebunden. Und wie heute deutsche Spitzenpolitiker konfessionslos oder atheistisch sein können, so bedeutet auf der anderen Seite kirchliche Karriere, einmal in Anführungsstriche gesetzt, nicht mehr automatisch gesellschaftliche Anerkennung. Christliche Nachfolge kristallisiert sich also immer mehr, und das ist ja dann eigentlich auch gut so, und darum geht es ja letztendlich, als eigene, auf einer ganz anderen Basis stehende Lebensentscheidung heraus. Solche Maßstäbe für eine solche Basis einer Lebensentscheidung, solche Maßstäbe nennt uns Christus im heutigen Evangelium bei Lukas. Genauer gesagt sind es drei Maßstäbe, die die christliche Nachfolge charakterisieren. Die erste ist, ich will es einmal so überschreiben mit einem anderen biblischen Wort, wir haben hier keine bleibende Stadt. Jesus hatte einem seiner Jünger auf die Bereitschaft hin, ihm überall hin zu folgen, geantwortet, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Für Jesu Jünger hieß das ja auch ganz konkret, alles zu verlassen, sich von Haus und Habe zu trennen, um eben ganz bei Jesus zu sein, um mit ihm gehen zu können, also ihm im wahrsten Sinne des Wortes Schritt für Schritt nachzufolgen. Dabei geht Jesus ja so weit, von ihnen ja sogar das Verlassen ihrer Familien, ihrer Frauen und Kinder zu fordern. Nicht aus Rücksichtslosigkeit gegenüber Ehe und Familie, als könnte man nun sagen, Jesus habe grundsätzlich etwas gegen Ehe und Familie, sondern wohl vielmehr um das Wissen darum, was auf diese ganz speziellen Jünger Jesu, die wir später Apostel nennen, was auf diese zukünftigen Apostel und Grundpfeiler der Kirche zukommen wird. Damit haben sie eben eine ganz besondere und historische Bedeutung. So wie wir heute deshalb eben keine Apostel mehr sind. Aber die Apostel selbst haben eine einmalige historische Aufgabe. Deshalb hat die Kirche sich immer wieder im Laufe ihrer Geschichte die Freiheit genommen, vor allen Dingen nachdem sie sich etabliert hatte, für sich und vor allem für ihre Amtsträger auch eine gewisse bürgerliche Normalität zu gestatten. Solche bürgerliche Mentalität, liebe Schwestern und Brüder, bedeutet heute, dass ein Pfarrer wie ich besoldet wird, dass er ein festes Einkommen hat, dass er unkündbar ist. Davon spricht Christus nicht. Aber die Kirche hat irgendwann gesagt, wir gewähren den Dienern der Kirche diese Sicherheit, weil sie in einem gewissen sicheren Umfeld leben, das uns das ermöglicht. Das kann aber, liebe Schwestern und Brüder, das kann sich aber ganz schnell auch irgendwann einmal ändern. Denn wo die Kirche um ihr Überleben kämpft, denken wir nur an unsere Schwestern und Brüder in den islamischen Ländern, die diskriminiert, unterdrückt und getötet werden. Dort könnte es nötig sein, dass man in Zukunft dort Amtsträgern der Kirche abraten muss, Familie zu gründen, weil es verantwortungslos wäre. Die Kirche wird immer da relativieren müssen, wo es um ihren Fortbestand geht. Können doch auch nicht alle ins Kloster gehen, um in der Nachfolge Christi zu leben. Deshalb wird es wohl in der Mehrzahl immer nur eine bestimmte Haltung sein, die Christus uns verbindlich für seine Nachfolge vorgibt. Eine Haltung, die ich eben grundsätzlich leben kann, ob ich ganz normal in der Welt lebe und arbeite, verheiratet bin, eine Familie habe, oder ob ich eben für mich alleine lebe, oder ob ich eben im Kloster lebe, oder was auch immer ich tue. Diese Haltung habe ich überschrieben mit dem Wort, wir haben hier keine bleibende Stadt. Deutlich muss jedem Christen sein, so banal das ja auch klingt, niemand von uns nimmt etwas mit von dieser Welt in die zukünftige. Und darum geht es. Wir alle sind auf einer Wanderschaft, auf dem Pilgerweg, auf der Straße des Lebens unterwegs zu einem Ziel. In einem Kirchenlied heißt es, das nicht in unserem Gesangbuch ist, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Dort, so sagt Jesus selbst, hat er die Wohnungen für uns bereitet bei seinem Vater. Nachfolge Christi heißt deshalb in diesem Zusammenhang immer, die Ewigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Christ sein, Kirche sein, Nachfolge Christi gibt es nicht ohne den Bezug zum Jenseitigen, zur Ewigkeit, zur zukünftigen Welt Gottes. Der zweite Maßstab, der christliche Nachfolge charakterisiert, der aus unserem Evangelium heute deutlich wird. Der zweite Maßstab ist, es geht immer um das Leben. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Gibt Jesus jenem Jünger zur Antwort, der bevor er ihm folgen will, seinen Vater begraben möchte. Natürlich, liebe Gemeinde, wie so oft redet Jesus hier bildlich. Es geht nicht um die Frage unserer Begräbniskultur, schon gar nicht darum, sich nicht um das Begräbnis seiner Eltern zu kümmern. Was Jesus hier ausspricht und um was es geht, ist viel tiefer und viel wichtiger. Es geht in christlicher Nachfolge auch darum zu erkennen und, liebe Gemeinde, zu unterscheiden, was tot ist und was lebendig ist. Es macht keinen Sinn, so will Jesus uns sagen. Wenn ihr mir nachfolgt, macht es keinen Sinn, sich mit dem Toten und mit dem Unabänderlichen zu beschäftigen und daran zu zermartern. Es gilt, sich in der Nachfolge Christi dem Leben und dessen Erhalt zuzuwenden, so wie er es selber in seiner Auferstehung gezeigt hat, indem er alles Leiden überwunden hat. Christlicher Glaube, Kirche, jeder einzelne Christ ist deshalb in besonderer Weise dazu aufgerufen, sich für das Lebensrecht einzusetzen. Das hat in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit heute, ist das ein wichtiger, ein existenzieller Aspekt geworden. Sich einzusetzen für das Lebensrecht, nicht nur im Hinblick auf die ungeborenen Kinder, nicht nur im Hinblick auf kranke Behinderte, auch im Hinblick auf die Würde des Sterbens, weil das Sterben zum Leben gehört. So wie Christi erlösender Tod am Kreuz und wie die Auferstehung immer zusammengehören. Sich für das Leben einzusetzen, das jedem gilt. Und wir haben nicht das Recht, irgendeinem Menschen das Leben zu nehmen. Aber wir haben wiederum als Christen auch das Recht, im Hinblick auf die Ewigkeit und darauf, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, Menschen in Würde sterben zu lassen. Der Ruf Jesu, das Reich Gottes zu verkündigen, anstatt sich mit dem Toten und Unabänderlichen aufzuhalten, macht uns das deutlich. Es gilt in einer Welt, die vom Tode umfangen ist, wie wir in einem Choral singen, die von Gewalt beherrscht wird. Wir erleben das in unseren Tagen ja in besonderer Weise durch diesen schrecklichen Terror überall auf der Welt, in den Christenverfolgungen, wo Kinder erschossen und massakriert werden, wo Menschen keinen Frieden finden. In einer solchen Welt ist unsere Aufgabe, nicht bei den Toten stehen zu bleiben, sondern uns auf jenes Licht der Hoffnung zu verweisen und andere zu verweisen, das Christus selbst ist und uns schenkt. Nachfolge Jesu wird hier ganz konkret und nachlebbar für jeden von uns in der Aufgabe, das Leben in ihm zu bezeugen und davon der Welt ein Zeugnis zu geben. Und der dritte Punkt, der christliche Nachfolge charakterisiert aus den Worten Jesu des heutigen Evangeliums: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer, liebe Gemeinde, anstatt den Pflug zu ziehen, nur zurücksieht auf das, was entweder begonnen wurde zu pflügen oder eben auf das große Stück, das immer noch nicht gepflügt ist, der steht in der Gefahr, so will Jesus deutlich machen, aufgrund der drohenden Belastung überhaupt nicht fertig zu werden. Christliche Nachfolge, die sich nur verankert in dem, was gewesen ist und in dem, was passieren könnte, aber die Aufgaben nicht anpacken will, die uns die Gegenwart und auch die Zukunft stellen wird, ist im Sinne Jesu eigentlich gar keine Nachfolge mehr. Geschickt für das Reich Gottes ist nur, wer bereit ist, mitzuarbeiten. Sein Christsein ruhen zu lassen, allein in dem Wissen um seine Taufe, liebe Gemeinde, das reicht nicht, so wertvoll sie ist, gar keine Frage. Aber zu meinen, mein Christsein sei darin erschöpft und meine Nachfolge, dass ich getauft bin und zur Kirche gehöre, das reicht nicht. Oder sein Christsein erst dann gestalten zu wollen, wenn man im Alter angeblich mehr Zeit dafür hätte, das kann auch ganz schnell mal zu spät sein. Oder sein Christsein als Kritikposition oder Moralapostolat zu rechtfertigen, um den anderen ihr Versagen als Grund für die eigene Untätigkeit vorzuwerfen. Das ist billig. Vielmehr gilt es, mit Christus selbst und auf seine Hilfe vertrauend, sich den Anforderungen des Christseins heute zu stellen. Im Privatleben, in der Familie, im öffentlichen Leben, im Beruf, aber auch hier in der Gemeinde. Mitarbeit, liebe Schwestern und Brüder, lasst es mich an dieser Stelle einmal sagen. Mitarbeit in einer christlichen Gemeinde gehört auch zur Nachfolge Christi. Nicht immer nur die anderen machen lassen, sondern selber mitmachen. Das ist nicht immer einfach, schon gar nicht im öffentlichen Leben, schon gar nicht natürlich im Beruf. Jetzt werden manche vielleicht sagen, ja, du machst es dir einfach, du stehst auf der Kanzel und machst fromme Sprüche. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ja, oft sogar, und ich glaube, meistens ist es sogar viel schwerer, als ins Kloster zu gehen oder sich sonst eine Nische zu bereiten, in der alles schön und christlich ist oder aussieht. Es erfordert Mut, heute zu glauben. Es erfordert Mut, heute ein Zeugnis seines christlichen Glaubens, zum Beispiel am Arbeitsplatz, zu geben. Es erfordert Kraft von oben und Durchhaltevermögen. Aber es lohnt sich. Denn am Ende steht ein Ziel: Christus selbst und das ewige Leben. Und das ist allemal auch alle Mühe, alles Nachdenken, alles Nachfolgen wert. Und allein mit seiner Hilfe werden wir dieses Ziel erreichen. Amen.